Karfreitag, das ist in der jüdischen Kultur das Passafest, das große Fest, in dem die Versöhnung Gottes mit dem Volk gefeiert wird, wiederhergestellt wird in allem, was so dazugehört. An diesem Tag wird, oder rund um dieses Fest, streiten wir uns jetzt nicht um Stunden, wird Jesus hingerichtet als das Lamm Gottes. Das Lamm ist das Bild dieses Passers, auch für die Juden. Er wird verurteilt von den religiösen und politischen Führern der Juden. Er wird verurteilt von den Römern, denen, die eigentlich die Macht im Lande haben. Er wird gegeißelt, er wird gefoltert, würden wir wahrscheinlich sagen, über diesen Tag hinweg. Und kommt dann ans Kreuz. Und dann am Kreuz wird er an dieses Kreuz geschlagen. Eine übliche Bestrafungsaktion der Römer für Nicht-Römer. Ein entwürdigender Tod. Als er dann dort am Kreuz hängt, geschieht das, was wir aus vielen Berichten über viele Jahrhunderte kennen, dass die Menge das irgendwie alles immer ganz spannend und ganz interessant findet. Es gibt viele Berichte von Hinrichtungen durch die Geschichte hinweg, wo Tausende von Leuten kommen, um das zuzugucken, dabei zu sein. Hier an dieser Stelle werden es nicht so viele gewesen sein, aber die Stimmung kocht und die Leute beschimpfen ihn, schreien. So eine Mischung irgendwie aus Volksfest und HSV-Randalen in der 80. Minute, was jetzt irgendwie hier stattfindet. Und in diesem Zusammenhang betet Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Wort, das in dieser Situation schon irgendwie stimmt. Sie wissen nicht, mit wem sie es hier zu tun haben, was hier gerade passiert. Aber ein Wort, das natürlich auch irgendwie nicht stimmt. Sie wissen, dass sie hier gerade jemanden umbringen und viele von denen, die diese Entscheidung getroffen haben, wissen auch in diesem Moment, dass sie etwas tun, was nicht richtig ist. In der Liturgie der großen alten Kirchen wird häufig der Gottesdienst begonnen mit einem Schuldbekenntnis, deswegen ist dieses Wort an den Anfang gestellt worden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber ich möchte hier nicht das aufnehmen, wie es dann kirchlich angewandt wurde, im Sinne von, wir bekennen jetzt hier unsere Schuld, sondern ich möchte es in dem Sinne tun, wie Jesus das getan hat, nämlich, dass er für eine Welt betet, die ihn nicht kennt. Und wer möchte, der kommt jetzt bitte zu mir nach vorne und betet für uns, mit uns, für eine Welt, die Vergebung braucht. Es wäre schön, wenn das drei Leute vielleicht machen und ich schließe dann als Vierter ab. Und ihr müsst nicht auf die Bühne kommen. Jetzt ist der Moment, wo ihr zu mir kommen könnt. Drei Leute. Es wäre schön, wenn die beiden anderen sich vielleicht auch schon auf den Weg machen.
Herr Jesus, an diesem Tag denken wir dran, wie die Menschheit dir Unrecht getan hat, dich nicht erkennen wollte und bis heute wollen viele dich nicht erkennen. Sie sind darauf angewiesen, dass du ihnen die Augen öffnest. Wir bitten dich, dass du hier in Hamburg, in Deutschland, Europa und der Welt viele Menschen zu dir ziehst, ihnen Vergebung ihrer Sünden zusprichst und sie errettest.
Herr, ich danke dir für das, was am Kreuz getan ist und ich möchte dich dafür bitten, dass du heute unter uns bist und jedem Einzelnen so das Herz öffnest für deine Vergebung und für das, was es bewirken kann. Ich möchte dich auch für die Welt bitten, die dich nicht erkennt und für all unsere Freunde, die dich noch nicht erkannt haben, dass sie in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren durch unser Vorleben dich erkennen können, dass du wirkst und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass, wo ich einfach Sachen verkehrt gemacht habe und danke dir, dass das am Kreuz abgefrühstückt worden ist. Und ich möchte dich einfach bitten für diejenigen, die einfach Sachen tun und es nicht wissen, weil sie falsch aufgeklärt worden sind irgendwie, dass ja, du ihnen vergibst und sie das erkennen.
Jesus, ich danke dir für all das, was du getan hast für uns, dass du einen Weg gebahnt hast, der selbst Schuld überwindet und Schuld überbrückt und Schuld folgenlos werden lässt. Ich möchte dich bitten für Menschen, die zurückblicken und vor Scham vergehen. Möchte ich bitten für Menschen, die zurückblicken und die alles oder fast alles dafür geben würden, Dinge ungeschehen zu machen. Herr, danke, dass du das tust. Dass du Dinge löscht in Zeit und Ewigkeit. Dass deine Vergebung alle Aspekte durchdringt. Amen. Wenn wir den Blick dann von der Menge dichter an Jesus ranrücken, dann sind neben Jesus zwei Leute mit ihm gekreuzigt worden. Das war üblich, dass man das in einem Zuge gemacht hat, dass das eine Hinrichtungskommando eben das getan hat, was zu tun ist. Und einer dieser beiden beschimpft Jesus und fordert ihn heraus. Und vielleicht ist es das, was den anderen dazu bringt, sich anders zu positionieren. Und er bittet Jesus, dass er an ihn denken möge. Der Mann, der da am Kreuz neben Jesus stirbt, ein Verbrecher, einer, der sagt, dass er verdient hat, was immer er getan hat, dass er hier hängt. Für ihn ist sein Lebensweg vorbei. Keine Hoffnung auf morgen. Kein Traum, der noch in irgendeiner Form in Erfüllung gehen könnte. Kein Ziel, das noch erreicht werden könnte. Und er wendet sich jetzt an Jesus und bittet ihn einfach, dass Jesus an ihn denkt. Und Jesus sagt dann ein Wort, das für viele, denke ich, ein wichtiges Wort ist, dass sie das irgendwann mal so in ihrem Herzen begreifen. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wird es für dich ein gutes Morgen geben. Eine abstruse Situation. Kein anderer hätte diesem Mann das gesagt. Alle um ihn her hätten ihm gesagt, dein Tod ist schrecklich und was danach kommt, kann bestenfalls noch schrecklicher werden. Gott selber in Jesus reagiert anders auf diesen Mann, der ihn mit einem sehr, sehr, sehr schlichten Gebet, mit einem sehr schlichten Ansprache sagt, denk an mich. Ich möchte es gern für uns anwenden in einer etwas anderen Art und Weise, nämlich nochmal darauf zurückgehen, dass dieser Mann keine Zukunft hat, dass es Träume gibt, die nicht mehr erfüllt werden. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch jetzt Zeit nehmt, 3-4 Minuten, und Träume vor Gott niederlegt, die nicht mehr erfüllt werden. Dinge, von denen man Abschied genommen hat oder vielleicht noch nicht Abschied genommen hat, aber die nicht mehr passieren werden, die keine Umsetzung mehr finden werden. 3 Minuten. Sagt Jesus diesem Mann am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Blick rückt noch näher an Jesus ran und wir kennen das von vielen Malereien, wie man sich das so vorgestellt hat, dass am Kreuz Christi Johannes stand, der Jünger, den Jesus liebte, wie es mal an einer Stelle heißt, dann immer mal wieder nennt sich Johannes selber so. Faszinierend, dass er sich selber so wahrnimmt, dass er gesagt hat, so ich bin Jesu Schnuckelchen gewesen. Das kann man jedem nur wünschen, dass er das mal für sich so hört und greift. Maria, seine Mutter am Kreuz, viele Darstellungen zeigen eben diese drei Personen, Johannes, Maria, Jesus. Und dann gibt es einen Teil, der eben auch noch nach außen gerichtet ist. Er sagt zu Johannes, siehe deine Mutter. Er soll sich um Maria kümmern. Er soll das tun, was die Pflichten eines Sohnes wären für eine älter werdende Mutter, die einfach als einzige Alterssicherung ihr Kind hat. Und er sagt zu Maria, siehe dein Sohn. Er ordnet sie einander zu, damit sich gekümmert ist, damit Maria versorgt ist. Eigentlich ein unglaublich schönes Bild für das, was Gemeinde sein kann. Dass der Herr der Herren, der König der Könige, der ewige Gott, zwei Menschen sagt, kümmert euch umeinander. Also hier in diesem Fall, siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Das kann auch sowas sein wie siehe dein Enkel oder siehe dein Urgroßvater oder es sind verschiedene Varianten, die wir ja auch an mancherlei Punkten in der Gemeinde erleben, im Miteinander erleben. Aber natürlich sind wir lange nicht da, wo wir gerne wären. Und ich dachte, das ist jetzt ein guter Moment, dass drei Leute, also einer mehr als vorhin, einfach für uns als Gemeinde beten, für unser Miteinander, für das, was von uns fließen soll und was von uns ausgehen soll. Und wer immer jetzt das beten möchte, der kommt zu mir nach vorne und nimmt dieses Mikrofon. Drei Leute.
Vater, ich danke dir für diese Gemeinde, die zu Hause ist für viele deiner Kinder und ob wir wirklich verstanden haben, was deine Liebe ist, warum wir hier sind, warum wir Brüder und Schwestern sind, weiß ich nicht, aber wir sind es in dir und ich möchte die Gemeinde hier in deinem Namen segnen, dass wir das begreifen, wer wir in dir sind, diese Identität und wie wir auch für unsere Mitgeschwister einstehen, als Mutter, als Sohn, als Vater oder Tochter. Ja, danke, dass du uns diese Identität gegeben hast und dass wir das auch für die anderen sein dürfen. Amen.
Vater, ich bitte dich, dass wir es lernen, in dieser Gemeinde einander wahrzunehmen, dass wir unsere Sorgen und Nöte teilen, dass wir lernen, offen damit zu sein, was uns bewegt und beschäftigt. Und ich bitte dich, dass du uns auch offene Augen dafür gibst, zu sehen, was den Menschen neben mir beschäftigt. Dass wir lernen, aufeinander zuzugehen. Dass wir lernen, Leben zu teilen. Und da, wo es schon passiert, dass wir es da noch ausweiten. Dass wir es lernen, Gäste zu sein. Dass wir es lernen, Gastgeber zu sein, wo wir es noch nicht so gut können. Ich bitte dich, dass du diese Gemeinde erfüllst mit Liebe zueinander. Dass wir im anderen nicht nur den sehen, der neben uns sitzt, sondern dass wir im anderen dein Kind sehen, was manchmal Liebe braucht, was manchmal einen Rat braucht, was manchmal einen Tritt braucht. Ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst zu sehen, was der andere neben mir braucht und dass wir alle zusammen dann deine Helfer auf dieser Welt sein können.
Gott, du hast uns, deinen Jüngern, ein neues Gebot gegeben, dass wir uns lieben sollen. und gesagt, dass uns die Welt daran erkennen wird. Ich bitte dich, erinnere uns immer wieder daran, dass wir einander lieben sollen. Und rede zu uns, zeig uns, wie wir das tun können. Lass uns wachsam sein für alle um uns herum und ja, das Leben. Lehre uns das, Herr.
Amen. Es gibt einen langen Text im Alten Testament, einen Psalm. Und ich habe den bewusst nicht auf den Beamer gelegt, weil ich denke, es ist gut, dass man den einfach vielleicht auch mit geschlossenen Augen hört und so das Bild, das hier gemalt ist, so vor dem inneren Auge ja, aufleuchten lässt. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Die haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reißt ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog. Mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Viele Stiere umgeben mich, Büffel von Baschan umringen mich. Sie sperren gegen mich ihren Rachen auf reißende, brüllende Löwen. Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich. Eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eil mir zur Hilfe. Entreiße mein Leben dem Schwert, mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde. Rette mich vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Büffel. Rette mich, Armen. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden. Inmitten der Gemeinde dich preisen. Ihr den Herrn fürchtet, preist ihn. Ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt ihn. Erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat auf sein Schreien gehört. Deine Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde sollen daran denken und werden umkehren zum Herrn. Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. Denn der Herr regiert als König. Er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde, vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk. Denn er hat das Werk getan. Psalm 22. Viele von uns kennen Psalm 23. So geht es dann weiter. Der Herr ist mein Hirte. Eine bessere Fortsetzung kann man sich gar nicht vorstellen. Es war in der damaligen Zeit üblich, wenn man diesen Psalm anklingen lassen wollte, sagen wollte, dass man diesen Psalm meint, dann hat man nicht Psalm 22 gesagt, sondern dann hat man gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat man zitiert, wenn man dieses Kapitel meinte. Jesus sagt dort am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist seine Situation, das ist sein Gefühl, das ist das, was er gerade tief innen drin erlebt. Und es ist das Bekenntnis, dass Gott die Kontrolle hat über all das, was hier passiert. Dass Gott weiß, was hier geschieht, mit allem, was dazugehört. Und dass es ein gutes Ende für all das geben wird. Ein Ende, das Jesus in diesem Moment nicht fühlt, nicht spürt, aber es ist da. Das andere Wort, was ich dazu sortiert habe, ist dieses mich dürstet. Ich finde, diese beiden Worte gehören ja irgendwie eng zueinander. Mein Gott, warum hast du mich verlassen und mich dürstet? Weil sie den Blick irgendwie darauf lenken, dass der da stirbt, das ist nicht ein religiöser Akt, sondern hier stirbt ein Mensch. Und es zerreißt seine Seele und sein Körper gibt auf. Es gibt ein Lied, das wir einmal im Jahr als Gemeinde singen, nämlich heute. Ein uraltes Lied, das dann neu gedichtet wurde, 300 Jahre nach seiner Entstehung. Und nochmal 400 Jahre später singen wir es jetzt. Das sechste Wort ist dann nur noch konzentriert auf das Heilsgeschehen, auf das, was geistlich hier in diesem Moment passiert. Es ist vollbracht, es ist geschafft, vollendet. Wir sind am Ziel. Es gibt ein sprachliches Ding an dieser Stelle, das uns in unserer Kultur, in der ja Geld irgendwie etwas zu wichtig ist, das irgendwie eine nette Anekdote dazu ist, um zu sagen, so was haben auch die Leute gehört, wenn sie das gehört haben, diesen Ausruf. Weil die Ausleger dieser Passage, die Übersetzer dieses kurzen Wortes, über all die Jahrhunderte nicht so richtig wussten, wie greifen wir das denn? Was ist denn damit jetzt wirklich gemeint? Und dann hat man bei Ausgrabungen im griechischsprachigen Raum des Neuen Testamentes auf Griechisch geschrieben, eben genau dieses Wort immer wieder gefunden. Immer wieder gefunden. Und zwar als die Bestätigung, dass ein Schuldner seine Rechnung bezahlt hat, also quittiert oder Geld empfangen mit Unterschrift, so ist das ja häufig bei uns in unserer Kultur. Und dieses Wort, es ist vollbracht, ein Wort im Griechischen, dieses Wort steht unter vielen Rechnungen, die man in der Antike, aus der Antike gefunden hat. Es ist bezahlt. Es ist nichts mehr zu bezahlen. Es gibt eine Rechnung, eine offene Rechnung. Und mit dem, was hier passiert, mit dem, was hier passiert, am Kreuz von Golgatha, an diesem Kreuz in Jerusalem, in dem, was hier passiert durch das Sterben Christi, ist die offene Rechnung bezahlt. Erstmal ist das ja auch ein schwieriger Gedanke, dass Gott eine Rechnung gegen uns offen hat. Wenn wir uns dem so ein bisschen nähern, ist das eigentlich gar nicht so schwer. Gott ruft uns in diese Welt, schenkt uns Leben und verknüpft mit uns Erwartungen. Und wir müssen schon sehr naiv sein, wenn wir in den Spiegel gucken und sagen, also Gottes Erwartungen habe ich übererfüllt. Wir haben Gottes Erwartung nicht erfüllt. Es gibt eine offene Rechnung Gottes gegen uns. Und es gibt einen Moment, an dem diese Rechnung bezahlt worden ist, nämlich dort am Kreuz. Ein für alle Mal. Nämlich der da stirbt, stirbt nicht seinen eigenen Tod, sondern der da stirbt, der stirbt mit mir. In den folgenden Jahrzehnten wird das sehr ausführlich beschrieben von denen, die in der ersten Generation Christen ist, dass sie versuchen, das zu greifen. Und eine dieser Formulierungen ist, dass ich mit Christus gekreuzigt worden bin. Dass ich mit Christus gekreuzigt worden bin. Dass mir das erspart geblieben ist. Die Entfremdung, den Durst, all das, was Christus getragen hat, all das ist mir erspart geblieben, aber sterben darf ich doch mit ihm. Und deswegen gilt das für mein Leben, es ist vollbracht. Keine Schuld mehr gegen mich. Keine Schuld mehr gegen mich. Wir haben in einem der ersten Lieder über die Motivation Gottes geredet, dass das Liebe ist. Und manchmal habe ich so die Befürchtung, dass einige von uns denken, okay, zwischen mir und Gott steht jetzt keine Schuld mehr. Also ich kann zu Gott kommen. Aber das, finde ich, ist immer nur so der halbe Weg, irgendwie sich Gott anzunähern. Denn das andere ist ja, dass Gott meine Schuld tilgt, weil er Sehnsucht nach mir hat. Weil er mit mir zusammen sein will. Es ist nicht so, dass Gott es jetzt mit mir zusammen erträgt, weil das Schuldproblem vom Tisch ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie mal miteinander in Kontakt kommen, wenn ich denn will. Er wird mich dann schon nicht verstoßen, sondern es gibt eine Sehnsucht Gottes zu mir. Gott will an mich ran. Gott will an mich ran. Und das, was ihn gehindert hat, an mich ranzukommen, Schuld, das ist vorbei. Er ist gestorben für meine Schuld. Er ist mit meiner Schuld gestorben. Vorbei. Und jetzt gibt es diese ungestüme, leidenschaftliche, heiße Liebe Gottes, die sagt, lass mich an Sven ran. Lass mich an diese Leute ran. Und Christsein heißt eben, das will ich genießen. Ich will genießen all das Gute, was Gott für mich hat. In dem will ich leben. Das will ich empfangen und ich will mehr. Weil mein Gott größer ist als alles, was ich bisher erlebt habe. Das ist Christsein. Es ist vollbracht. Das feiern wir jetzt, indem wir noch ein paar Lieder miteinander singen und einfach Jesus feiern mit allem, was so dazugehört. Letzte Wort, das Jesus spricht, ist, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann heißt es, dass er mit diesem Wort starb. Es ist vollbracht. Alles, was jetzt noch zu tun war, war eben wirklich zu sterben. Und wirklich zu sterben heißt, sein Leben aus der Hand zu geben. Jesus hat nicht im Totenreich auf die Uhr geguckt und gesagt, okay, jetzt ist Ostermorgen, Zeit wieder zu kommen, sondern Jesus ist auferweckt worden durch den Vater. Er hat sich dem Vater anvertraut. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Was immer du jetzt machst, soll passieren. Ein gutes Wort für Christen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jetzt nicht im Sinne von sterben, obwohl vielleicht auch irgendwann der Moment kommt, wo das vielleicht ein guter letzter Satz wäre. Aber ein gutes Wort für die Tage, die vor uns liegen, für die Woche, für das Leben, das wir leben. Ich möchte, dass wer ich bin, das, was in mir lebt, das möchte ich dir anvertrauen. Ich möchte, dass dein Wille geschieht über meinem Leben. In diesem Sinne möchte ich den Schlusssegen jetzt über uns aussprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, hebe seine Augen auf zu dir und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am Sonntag wieder zu einem Familiengottesdienst mitbringen, Buffet, Kuddelmuddel um 11 Uhr. Das wird immer spannend. Ich wünsche euch einen guten Tag.